Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob weit weg oder hier in der Ausstellung, Iris von Rothen hat Frauen im Laufgitter geschrieben, nicht gesprochen. Und doch drängt sich als erstes die Frage auf, was ist das für eine Stimme? Wie klingt sie? Diese Ausstellung macht endgültig Schluss mit der Idee, Iris von Rothen habe ins Leere gesprochen. Sie sei unverbunden gewesen, nur von ihrem Mann Peter von Rothen angefeuert. Die Zuschriften, die hier im ersten Stock im hintersten Raum rechts zu sehen sind, zeigen auf, diese Stimme spricht in eine Öffentlichkeit hinein. Iris von Rothen hat sie als Journalistin, als Werberin, als Anwältin, für kurze Zeit auch als Funktionärin des Bundes Schweizer Frauenvereine kennengelernt. Sie weiß, zu wem sie spricht. Die deutschschweizer Öffentlichkeit antwortet denn auch vielstimmig. Der Troll von damals schrieb gereimte Schnitzelbankverse auf eine Postkarte. Frauen und Männer setzten sich an eine Schreibmaschine und schrieben Briefe, schrieben sie ins Reine, rezitierten sie auch vor einem kleinen Publikum, ihrer Sekretärin. In einem Brief von Hanna Willi, die für Wir Brückenbauer arbeitete, ist zu lesen: Ich kann Ihnen ruhig gestehen, dass ich lediglich wegen meiner Besprechung von Frauen im Laufgitter und anderer Reklame, die ich für Ihr Buch machte, gegen 100 Briefe diktieren musste. Sie beklagt sich, dass ihr Leserinnen schriftlich und telefonisch massiv kommen. Kein Wunder sind soziale Medien heute so erfolgreich. Die Diskussionen waren schon lange da, die technischen und handwerklichen Hürden nur viel höher. Der Drang war deutlich, er wird in dieser Ausstellung überdeutlich, die Wut, die Häme und auch die Bereitschaft, sich um eine starke Stimme zu scharen, ihr zuzujubeln und von fern die persönliche Unterstützung auszudrücken. Weitgehend stumm bleiben dagegen die Stimmen, die beim Schreiben ins Buch Frauen im Laufgitter eingegangen sind. Iris von Rothen hat in England recherchiert, auch in den USA. Ihr Quellenverzeichnis lohnt sich sehr zu lesen. Es führt in die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, zu den britischen Suffragetten Emily Pankhurst, zu russischen Revolutionärinnen Alexandra Kollontai, zu Diskussionen um die Unabhängigkeit Indiens, die auch innerfeministisch kontrovers diskutiert wurde, in künstlerische Avantgarden, zu anarchistischen Experimenten und zu Simone de Beauvoir nach Paris. Allerdings zitiert von Rothen fast nie. Sie spricht die Autorinnen, die sie gelesen hat, nicht an. Vielleicht nimmt sie sie in sich auf. Vielleicht entsteht auch ihre Stimme aus den Problemen des weiblichen Lebens, die Iris von Rothen gleich auf der ersten Seite des Buches benennt. Sie ergeben sich aus der Doppelrolle, schreibt sie. Individueller Mensch, weiblicher Mensch, gespielt im Rahmen einer Männerwelt. Diese Probleme würden zwar häufig behandelt, aber ohne Blick aufs Ganze. Es ist interessant zu sehen, dass Simone de Beauvoir dieses Grundproblem fast in ganz ähnlichen Worten formuliert hat. Und John W. Scott kommt 2011 nach 40 Jahren Forschungstätigkeit als feministische Historikerin auf diese Doppelrolle, auf diesen Zwiespalt zurück. Er spielt immer noch eine Rolle in ihrer eigenen Arbeit. The difficulty posed for us by the need to simultaneously insist on and refuse the identity of women. Als Feministin stehe sie also im ständigen Zwiespalt, die Identität Frau zurückzuweisen und doch zu benennen, wie sehr dieses Frausein das Leben prägt. Durch Frauen im Laufgitter zieht sich ein radikales Plädoyer für die Individualität jedes Menschen. Frausein erscheint als gigantische Zumutung. Und trotzdem ergreift Iris von Rothen das Wort als Frau, als nehme sie alle vorhergegangenen feministischen Stimmen, alle statistischen Beweise, Jahresberichte und privaten Klagen in sich auf. In einem großen Antritt wagt sie den Blick aufs Ganze, den sie vermisst hat. Sie will alles sagen, ein für allemal. Als würde die Frau, als gigantisches Wesen, ihre Stimme erheben. Aber gehen wir direkt in den Text. Die folgende Passage habe ich ausgewählt, weil sie gut anschließt an die Installation, die man gleich zu Beginn der Ausstellung sieht im Parterre. Da, wo vier Schauspielerinnen aus Frauen im Laufgitter lesen. Es sind vier echte Stimmen für den Text von Iris von Rothen. In dieser Installation dreht sich alles ums Thema Arbeit. Iris von Rothen schreibt, dass dem westlichen Menschen der Gegenwart eigene Sehnen nach persönlicher Entfaltung in der Arbeit, nach Macht, nach einer gewissen Unabhängigkeit des Privatlebens, nach Wettbewerb und so weiter, soll den Frauen so fremd sein wie, sagen wir, einem Seestern oder einem Kristall. Doch der Gleichstellung, auf eine einzige Lebensform ungeachtet, sind die Frauen unter sich so verschieden, wie Menschen es nur sein können. Sie sind einander keine Spur ähnlicher, als es die Männer sind. Sie besitzen tausenderlei Anlagen, denen tausenderlei Bestätigungen entsprechen. Die Frauen grundsätzlich zu nur Hausfrauen zu machen, heißt die Entwicklung ihrer Individualitäten abdrosseln. Die Zumutung ist fantastisch. Fantastisch ist denn auch die Art, wie Iris von Rothen auf diese Zumutung reagiert. Sie schreibt keine wissenschaftliche Abhandlung. Ihre sprachlichen Mittel sind die des Essays. Sie erstellt erhellende und absurde Listen. Stark gekürzt könnte man einige Passagen wohl rappen. Sie erzählt Beispiele so prägnant, dass sie einen Mechanismus enthüllen, der allgemein ist. Man könnte aus ihrem Buch ein Konfitürentheorem oder eine historische Maschenstichkonstellation ableiten. Manchmal erfindet sie auch einfach. Sie fantasiert und wirkt gerade dabei überzeugend. Zitat: Die Männer sollen sich einmal vorstellen, wie es ihnen zum Beispiel gefallen würde, gezwungen zu werden, Bauer zu sein. Samt und sonders, alle über einen Leisten. Und dies, weil es für einen Mann so natürlich sei, Bauer zu sein, so echt männlich. Dass sie die Arbeit als langweilig, schmutzig, einsam und wesensfremd empfinden mögen, spielte keine Rolle. Man bedeutete ihnen, sie müssten wieder lernen, sich auf ihr ureigenes Sein zu beschränken. Eigentlichste Erfüllung böte ihnen ihr Männerleben allein. Mochten die Frauen sich auch in Hunderten von Berufen tummeln, für sie, die Männer, gäbe es nichts Schöneres, als die Furchen zu ziehen, Kartoffeln zu graben, uns alle zu speisen, für uns alle Mist zu führen. Zitat Ende. Es ist wohl kein Zufall, beginnen die Passagen, die hier in der Ausstellung von Schauspielerinnen gelesen werden, mit der Einteilung von Frauenberufen in Töchter-, Schwester- und Fräuleinberufe. Die Historikerin Elisabeth Schorris hat 2008 an einer Konferenz erzählt, wie hilfreich, wie praktisch diese Einteilung von Iris von Rothen gewesen sei, als Schorris zusammen mit Heidi Witzig das bahnbrechende Quellenwerk zur Frauengeschichte in der Schweiz erarbeitet hat. Das heißt Frauengeschichten und wird gerade neu aufgelegt. Die zwei Autorinnen ertranken fast in historischem Material über Frauenarbeit und mussten sich überlegen, wie ordnen wir das. Und dabei kam ihnen eben Iris von Rothen zu Hilfen. Es war eine sprachliche Beobachtung, dieses fragende Zurücktreten vor den Worten Serviertochter, Krankenschwester und Bürofräulein, das über den Essay zu einer Typologie führte, die dann wissenschaftlich nützlich wurde, weil sie eine gesellschaftliche Struktur erfasste. Es lohnt sich aber dazu, auch eine ganz andere Liste zu lesen. Aus einer Passage, in der sich die Utopie Iris von Rothens Bahn bricht. Ihr Traum von schöpferischer Kraft, von einem souveränen Dasein, von der großen Geste, die allen offen steht. Zitat: Es wäre übertrieben, von der Berufsarbeit als von einem Rauschmittel zu reden, aber etwas davon hat sie. Je nach Anlagen des Individuums bewirken allein schon die typischen Materialien einzelner Tätigkeitsgebiete und ihre Atmosphäre Anregung, Belebung. Es gibt Menschen, die Holz, Steine, Mitmenschen, Textilien, Papier, Kinder, Lebensmittel, Blumen, Zahlen, Liegenschaften, Geld, Möbel, Tiere, Knochen, Häuser, Fische, Spitäler, große Maschinen, kleine Maschinen, Gemüse, Zeitungen, Fahrzeuge, Drucksachen, Antiquitäten, Pakete, Bücher, Uhren, elektrische Apparate, Wälder und Kirchen an und für sich gerne haben. Das heißt, dass einzelne Materialien und Fragenkomplexe für Sie besonders anziehend sind. Bei Ihnen fühlen Sie sich in Ihrem Element. Macht die Berufstätigkeit dieses Element zum Boden, auf dem die individuellen Fähigkeiten zum Blühen gebracht werden, so wird sie zum Lebenselixier. Zitat Ende. Heute lernen fast alle Frauen in der Schweiz einen Beruf. Die meisten üben ihn auch aus, zumindest eine Weile lang. Einige der Voraussetzungen dafür hat Iris von Rothen als Forderung formuliert. Kinder müssen außer Haus betreut werden können. Die Hausarbeit muss auch durch technische Mittel einfacher werden. Das Kollektiv muss Risiken der Mutterschaft abfedern. Dazu ist die Mutterschaftsversicherung ein Anfang. Sichere, frei zugängliche Empfängnisverhütung ermöglicht es Frauen, mit Männern Sex zu haben, ohne gleich eine Mutterschaft zu riskieren. Wenn ich mir nun vorstelle, dass die Kinderkrippen sehr viel günstiger oder sogar gratis wären und dass das zweite Kind nicht länger zum Karriereknick vieler Mütter würde, wenn ich also denke, dass noch mehr Probleme gelöst würden, sogar dann bleibt etwas Utopisches in der Vorstellung, die Iris von Rothen von einem erfüllten Leben zeichnet. Utopisch ist es bestimmt auch für Männer, die sich in der begeisterten Schilderung des erfüllten Buch Berufsleben nicht wiederfinden. In der feministischen Auseinandersetzung mit Iris von Rothen hat ihre liberal-anarchistische Haltung auch Kritik hervorgerufen. Ich teile zum Beispiel Caroline Arnis Fazit, dass die Analyse weiblicher Lebensrealitäten zu einer Vorstellung von Freiheit führen muss, die an Abhängigkeiten nicht zerschellt. Eine solche Freiheit steht Iris von Rothens unbedingter Betonung der individuellen Souveränität entgegen. Wie können wir über unser Leben frei entscheiden und gleichzeitig anerkennen, dass Menschen einmal klein und unfähig waren, dass sie krank und alt werden, also dass alle irgendwann andere Menschen brauchen, die für sie da sind? Wer soll das sein? Und können auch die, die für andere sorgen, frei sein? Dieses sich um andere sorgen wird heute oft mit dem englischen Begriff Care bezeichnet. Nicht nur Feministinnen sprechen von Care Economy. Gerade hat die Corona-Krise ja ganz neue Verwerfungen in diesem Bereich gezeigt. Sie haben es vielleicht gelesen, Homeschooling zusammen mit Homeoffice ist sehr schwierig für berufstätige Mütter. Das zeigt sich bereits statistisch. Die wissenschaftlichen Studien sind heute sehr viel detaillierter, sie kommen auch schneller in die Medien. Aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mit dieser Ausstellung auch Iris von Rothens gigantischer Anspruch neu zur Sprache kommt. Es geht ihr nämlich nicht um ein bisschen mehr oder weniger im Gewusel der Haushalte, es geht ums Ganze. Und zum Schluss möchte ich nochmal etwas näher darauf kommen, was denn dieses Ganze eigentlich ist. Im ersten Stock, im ersten Raum nach dem Büro rechts, finden Sie ein nachgelassenes Kapitel, das Frauen im Laufgitter, das dem Thema Kleidung gewidmet ist. Hier wird Iris von Rothen auch als Werberin vorgestellt, als Journalistin. Da können Sie nachlesen, dass sie nach Fertigstellen eines Artikels von einem herrlichen Gefühl geschrieben hat. Da ist wieder einmal etwas in Form gegossen worden. In Frauen im Laufgitter wird klar, dass dieses herrliche Gefühl kein Luxusgut für Herren sein soll, sondern ein allgemeines, auf keine spezielle Gruppe begrenztes Lebengefühl. Von Rothen schreibt, etwas vom Schönsten bei der glücklich gefundenen Berufstätigkeit, beim Einsatz der individuellen Begabungen am richtigen Platz, ist das Bewusstsein der eigenen Kraft. Angemessene Berufsarbeit gibt das Gefühl, jeden Morgen neu geboren zu werden, ein neues Leben vor sich zu haben. Diese Freiheit im Beruf ist ohne freie Liebe nicht zu haben. Mit dieser Überzeugung setzte sich Iris von Rothen von den damaligen Frauenstimmrechtsvereinen ab. Wunderbare Passagen, die gelungenen Sex als Voraussetzung einer glücklichen Geburt beschreiben, sind in der Ausstellung prominent platziert. Erst mit der 68er Bewegung fand eine solche Haltung dann breiteren Zuspruch. Heute, in einer Zeit, in der die Ehe für alle hoffentlich bald Realität wird, stehen Iris von Rothens Forderungen wieder recht quer in der Landschaft. Sie will die Ehe und die Familie als Keimzelle des Staates auflösen. Auch der Sozialstaat soll sich nicht auf die Familie abstützen. Solidarität ist ganz anders zu organisieren, nicht mit Leidenschaften zu verbinden. Sie denkt über Mutterrecht nach, fährt mehrmals Breitseiten gegen sozialistische Lösungen. Also bleibt die ökonomische und rechtliche Unabhängigkeit der Mütter, getragen von einem verantwortlichen Kollektiv, ein Suchbild. Sie ist bis heute nicht verwirklicht. Und so erscheint mir Iris von Rothen als Vorläuferin einer Reihe von Essayistinnen, die heute wieder spektakuläre Antritte machen. Ich denke zum Beispiel an Lori Penny, an Margarete Stokowski, Jessica Jurassica oder Virginie Despont. Sie liefern wilde, schnelle, ausufernde, nicht von Verweisen und Fußnoten beladene Würfe. Und sie stehen in einem ständigen Austausch mit feindlichen, aber auch mit freundlichen LeserInnen. Manchmal erscheint das als kollektiver Nahkampf. Sehr viel stärker als Iris von Rothen werden sie dabei flankiert, aber auch kritisch beobachtet von FeministInnen in wissenschaftlichen, literarischen, künstlerischen und unterschiedlichsten politischen Szenen. Die sorgen dafür, dass sich eine wichtige Spannung nicht auflöst, nämlich die Spannung zwischen diesen neuen Antritten und den Traditionslinien. Dass also die lange und vielfältige Geschichte der Debatten nicht erneut verschwindet, dass sie nicht immer neu unsichtbar und stumm wird. Aber umgekehrt sorgen eben die unabhängigen Stimmen dafür, dass Institutionen und das Bewusstsein der langen Geschichte die neuen Antritte nicht ersticken. Wie in der Männerdemokratie, von der Iris von Rothen laut Caroline Arni einmal sagte, ihre Verwalter sind zu den Gegnern der Demokratie geworden. Denn auch heute fehlt bestimmt ein Text, von dem jemand in Zukunft einmal sagen wird, hier ist das Buch, das ich mit 20 Jahren gerne gelesen hätte, aber nicht fand.